Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Immer mehr Menschen leben in Städten. Urbane Räume, Metropolen wachsen und wachsen weltweit. Welche Rolle kann dabei der Sport spielen? Hilft es, erfolgreiche Profiteams zu fördern? Frankfurt ist ja seit dem Europa-League-Titel in aller Munde der Zeit. Wie sehr beeinflussen Spitzen, aber auch Breitensport die Entwicklung von Städten? Und dann ist da ja noch Olympia. Der Einfluss der Spiele auf die Gastgeberstädte ist bis heute Top-Argument und Mythos zugleich. München und die vermeintliche Olympia-U-Bahn vor 50 Jahren, das beste Beispiel. Wir erzählen heute diese Geschichten, sprechen mit Experten, hören Reportagen aus verschiedenen Regionen und sprechen über aktive Städte, solche, die sich Sportstadt nennen und vieles mehr. Das alles bis 20 Uhr in Sport am Feiertag. Trägt Sport zur Entwicklung von Städten und Regionen bei? Wir haben heute einen Experten mit dabei in unserer Sendung, mit dem wir die verschiedenen Aspekte besprechen wollen. Professor Jens Flatau, Sportökonom von der Universität Kiel. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Friebe.
Beginnen wir doch genau mal mit dieser Frage. Inwieweit kann denn Sport ein Faktor sein, der auch die Entwicklung von Städten und Regionen beeinflusst?
Ja, Sport ist ein wichtiger Faktor, weil Sport natürlich in der Relevanz des Lebens der Menschen ein immer wichtigerer Faktor wird. Und damit natürlich auch für die Städte, weil die Städte natürlich für ihre Bürgerinnen und Bürger eben die Grundlage schaffen sollen, aber auch wollen, um eben dem Sport als wichtigen Lebensinhalt tatsächlich auch nachgehen zu können.
Gibt es denn Beispiele, wo ein besonderer Fokus auf Sport, auf Sportentwicklung einer Stadt, sei es nun im Spitzen- oder im Breitensport, die Entwicklung positiv besonders beeinflusst hat?
Das kann man in verschiedenen Städten beobachten. Also wenn ich mal auf meinen Arbeits- und Wohnort Kiel hier rekurrieren darf. Hier ist also schon lange das Radwegenetz sehr, sehr gut ausgebaut. Auch mit Radschnellwegen zum Teil. Und das befördert natürlich in einem breitensportlichen Sinne, sprechen wir ja von Sport und Bewegung, befördert natürlich das sich Bewegen mit dem Fahrrad ungemein. So, und wenn man jetzt natürlich Sport an sich nimmt, dann kann man von meiner Heimatstadt Frankfurt hier auch sprechen, wo also tatsächlich in den Entwicklungen von Neubaugebieten auch immer die Sportstätten mitgedacht werden.
Also ein ganzheitlicher Ansatz auch bei der Stadtentwicklung. Wir werden darüber sprechen in dieser Sendung. Danke Ihnen schon mal bis hierhin für den Auftakt in unsere Feiertagssendung. Sie begleiten uns heute durch diesen Abend. Wir schauen mal auf das erste Beispiel, das wir besprechen wollen. Die BR Volleys, TTC Eastside, die Eisbären Berlin, um nur mal drei zu nennen. Sie alle haben in den letzten Wochen Meistertitel gewonnen. Alba Berlin ist auf dem besten Weg ebenfalls dorthin. Die Hauptstadt Berlin ist und bleibt die Spitzensportstadt schlechthin in Deutschland. Hertha BSC, das mal am Rande gesagt, hat ja immerhin auch noch die Klasse gehalten in der Fußball-Bundesliga. Aber in direkter Nachbarschaft zur großen Bundeshauptstadt bekommt Berlin jetzt Konkurrenz. Potsdam glänzt immer mehr mit sportlichen Erfolgen. Und das in vielen Sportarten. Wolf-Sören Treusch hat sich dafür uns umgeschaut.
Anfang Mai. Die Volleyballfrauen des SC Potsdam feiern das Saisonende. In einer dramatischen Finalserie unterlagen sie zuvor dem MTV Stuttgart in 5 Spielen. Bei der Abschlussparty dabei der Oberbürgermeister der Stadt, Mike Schubert.
Glückwunsch.
Dankeschön.
Auch so schön, euch wieder lachen zu sehen. Mein Gott.
Er verbucht die knappe Niederlage dennoch als Erfolg, ebenso wie den zu erwartenden Aufstieg des ersten VfL Potsdam in die zweite Handball-Bundesliga der Männer.
Ja, die Sportstadt Potsdam wacht wieder auf und es kommen ein paar Sportarten dazu, die wir ja in der Tat nicht auf der, wie man so schön sagt, auf der Payroll hatten. Kanu, klar, zählt man immer zu Potsdam, Leichtathletik zählte man immer zu Potsdam, Turbine haben wir schon eine Menge.
Zählt der Oberbürgermeister der Stadt auf, aus der seit 1960 regelmäßig Sportlerinnen und Sportler zu Olympischen Spielen reisen. Das Zentrum des Leistungssports am Luftschiffhafen gilt bis heute als Medaillenschmiede. Kanutin Birgit Fischer, Kugelstoßer Udo Bayer, Schwimmer Jörg Hoffmann oder aktuell die Bob-Anschieberin Deborah Levy, sie alle holten Edelmetall für Deutschland und hatten bzw. haben ihre sportliche Heimat in Potsdam.
Aber dass jetzt auch noch die zwei Hallenball-Sportarten so einschlagen, das ist riesig. Für so eine kleine Stadt fast zu viel. Also man ist einfach, steht da, lehnt sich zurück und sagt, kneif mich mal.
Der Erfolg der Volleyballfrauen rückt neuerdings auch den Mannschaftssport in den Fokus. Der SCP wird in der kommenden Saison Champions League spielen. Als einziges Team aus Potsdam, frohlockt Sportdirektor Toni Rieger.
Wir werden unsere Stadt auch europaweit repräsentieren. Die Champions League ist das Höchste, was in der Clubgeschichte ein Verein spielen kann und darf. Wir sind angetreten in der Bundesliga 2009, um irgendwo mal einen Titel zu holen. Und das wollen wir nutzen. Und dazu brauchen wir natürlich auch noch tatkräftige Unterstützung.
Am liebsten wäre ihm ein finanzkräftiger Sponsor. Doch genau daran mangelt es in der eigentlich wohlhabenden brandenburgischen Landeshauptstadt. Fernsehstar Günther Jauch, SAP-Gründer Hasso Plattner oder der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, Matthias Döpfner, spenden hohe Millionenbeträge für Kultur- und Denkmalschutz. Für den Sport fällt davon nichts ab. Und die Konkurrenz ist groß.
Wir haben einfach zu viel Spitzensport an einem Fleck. Gucken wir nach Schwerin. Schwerin gibt es SSC Palmberg Schwerin. Aber ansonsten hat der Schwerin gar nichts. Ne? Also die sind dann die absolute Nummer eins. Und hier hast du halt viel rumherum.
Schaut Volleyball-Sportdirektor Toni Rieger ein wenig neidisch in den Norden. Hauptsponsor des SC Potsdam ist ein kommunaler Betrieb, die Energie und Wasser Potsdam EWP. Mit 130.000 Euro im Jahr fördern die Stadtwerke den Spielbetrieb der Volleyballfrauen. Seit Jahren ist die Summe unverändert. Für ein Team in der Champions League viel zu wenig. Das weiß auch die EWP-Marketingchefin Karin Sadowski, die ihrerseits auf Zwänge im Sponsoring aufmerksam macht.
Es ist schon so, dass wir natürlich immer auch um eine Brust kämpfen. Also ne, im Männerfußball zum Beispiel ist das gar nicht möglich. Ja, also um das Logo auf der Brust. Also ich meine, wo sonst wird man sichtbar? Deswegen, also da, wo wir es uns finanziell bei den großen Vereinen nicht leisten können, dann nehmen wir halt den Nachwuchs.
Der mehrfache deutsche Frauenfußballmeister 1. FFC Turbine Potsdam, zuletzt dreimal hintereinander auf Platz 4 in der Bundesliga und in diesem Jahr im DFB-Pokalfinale, weiß, wie schwer es ist, sportliche Leistung in bare Münze umzusetzen.
Das verstehen viele nicht, dass man nicht einfach hingeht und sagt, du, das wäre schön, ich bräuchte 50.000 Euro. Und da sagt der Mensch, gut, dass du das sagst, ich weiß gerade nicht mit dem Geld. Ja, ich übertreibe das jetzt mal.
Trotz des Champions-League-Erfolges 2010 geht Turbine-Präsident Rolf Kutzmutz deshalb immer noch regelmäßig Klinken putzen.
Tesla. Und dann ist mir als erstes, wo ich so Verbindung aufgenommen habe, Herr Musk hat keinerlei Interesse an sportlichen Aktivitäten. So, ja, oder Ikea, habe ich geschrieben an den Hauptvertreter. Ich kann Ihnen alles zeigen. Und er hat mir wirklich nett geantwortet, hat gesagt, es gehört zur Firmenphilosophie, dass wir keine sportlichen Aktivitäten unterstützen.
Doch nicht nur der Leistungssport, auch der Breitensport in Potsdam stößt an Grenzen. Die Zahl der Sportvereine ist in den vergangenen 20 Jahren von 117 auf 167 gestiegen. Die Zahl der Mitglieder hat sich von knapp 18.000 auf etwa 34.000 nahezu verdoppelt. Die Stadt wächst rasant, kommt aber mit Neubau, Erweiterung und Sanierung von Sportstätten kaum hinterher.
Man muss sich beschränken auf diejenigen, die eben momentan auch Leuchttürme sind,
erklärt Mike Schubert, der Oberbürgermeister der 180.000 Einwohnerstadt.
Wir sind so groß wie ein Berliner Bezirk, muss man manchmal die Kirche ein Stück im Dorf lassen, alles gleichzeitig geht nicht. Von daher sind wir jetzt ganz gut aufgestellt und sollten schauen, dass wir die, die jetzt da sind, gut unterstützen und damit sozusagen das Profil der Stadt weiter ausbilden.
Heißt konkret, die Potsdam Royals, 2018 aufgestiegen in die höchste deutsche Football League, erhalten von der Stadt keine Unterstützung. Jedenfalls nicht, was den Bau eines neuen Stadions anbelangt. Ohnehin sind dafür keine Flächen mehr verfügbar. Potsdam wird kämpfen müssen, um seinen Ruf als Sportstadt zu verteidigen.
Wir sind Potsdam!
Berichtet Wolf-Sören Treusch aus Potsdam. Inwieweit der sportliche Erfolg eines Profiteams auch die ganze Stadt mitreißen kann, das hat mir Marc-Henrik Schmidt vor kurzem erzählt, der Geschäftsführer des sehr wahrscheinlichen künftigen Meisters in der Handball-Bundesliga, des SC Magdeburg.
Wir sind identitätsstiftender Leuchtturm hier für die Region, einfach der Region auch wieder einen Push zu geben. Wir haben jetzt diese große Intel-Ansiedlung die nächsten Jahre hier in Magdeburg, die europaweit für Furore sorgt. Und ich glaube, das sind alles Signale, dass es hier mit der Region nach vorne geht. Und wenn wir einen Beitrag dazu leisten können, machen wir das gerne. Das ist unsere Aufgabe.
Ein identitätsstiftender Leuchtturm für die Region. Das trifft ganz sicher auch auf einen großen Namen im Fußball zu, der ab Sommer wieder in der Fußball-Bundesliga spielt, der FC Schalke 04. Nach einem Jahr in Liga 2 gelang der direkte Wiederaufstieg. Ist der Club ein wichtiger Standortfaktor für die wirtschaftlich und strukturell so gebeutelte Heimatstadt Gelsenkirchen? Darüber habe ich mit Oberbürgermeisterin Karin Welge von der SPD gesprochen. Sie erhofft sich Auftrieb durch den Aufstieg der Schalker.
Naja, wir befinden uns jetzt schon nach 2 Jahren in einer Pandemie und dem einen Jahr, wo wir dann in der 2. Liga spielen mussten, in einer Situation, wo man sagen kann, Impuls, Auftrieb, ja fast Euphorie im Stadtgetriebe. Und das ist angesichts der weltpolitischen und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen schon etwas, das die Stimmung im Moment in der Stadt trägt. Deswegen ja, das ist gut für die Stadt. Ja, es schafft auch neuen sozialen Kitt nach 2 Jahren Pandemie und insgesamt freuen wir uns sehr.
Sie haben das Wort wir, glaube ich, verwendet gerade. Wir sind zurück in der Bundesliga. Das heißt, als Oberbürgermeisterin sind Sie da auch ganz identifiziert mit diesem Verein?
Ja, ich bin ja schon identifiziert mit dem Verein gewesen, bevor ich vor vielen Jahren hier als Sozialdezernentin nach Gelsenkirchen gekommen bin. Ich glaube, anders hätte ich auch gar nicht Oberbürgermeisterin werden dürfen. Ja und uneingeschränkt ja.
Das heißt, man kann tatsächlich nur dieses Amt, das Sie bekleiden, bekommen, wenn man blau-weiß im Herzen ist. Und das geht nicht zum Beispiel als Schwarz-Gelber.
Das ist eine Behauptung, die zu widerlegen wahrscheinlich noch keinem gelungen ist. Versuch würde klug machen.
Ist ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, Gelsenkirchen eine der ärmeren Städte in Deutschland. Wie viel benötigen Sie jetzt auch mal ganz praktisch gesehen, Schalke, zum Überleben der Stadt?
Ja, ob ich Schalke zum Überleben der Stadt gebrauche, finde ich, das ist eine vage These. Ich will mal 2 andere Dinge ins Feld führen. Ja, in der Tat gehören wir zu den strukturell unterfinanzierten Städten, die deswegen über viele Jahrzehnte nicht die Möglichkeiten hatte, in dem nötigen Ausmaß zu investieren, wie es für zukunftssichere Entwicklungen notwendig wäre. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass es immer bei dieser Binnenanalyse bleibt, von außen betrachtet. Und Sie stellen ja auch diese Frage, dass aber mit uns und mit mir niemand die Frage intensiv diskutiert, wie man denn da rauskommt und welcher Schrittfolge es bedarf.
Kann da würde Schalke ich ganz gerne.
Schalke unmittelbar nicht, mittelbar natürlich alles, was im Grunde genommen die Stimmungslage in der Stadt hebt und neue Netzwerkstrukturen aufbringt, hilft natürlich auch. Und Sport und Schalke und sportliche Großereignisse sind natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. Das alleine wird aber so meine These nicht ausreichen.
Wäre denn Gelsenkirchen ohne diesen speziellen Fußballverein, der ja weltweit bekannt ist, eine andere Stadt als mit?
Ja, klar.
Machen Sie woran fest?
Wenn Sie hier nicht nur samstags durch die Straßen gehen, sich nicht nur die ein oder andere Fahne angucken, nicht nur das ein oder anders geschmückte Haus, wenn Sie sich im Urlaub befinden, egal ob auf den Kanaren, Teneriffa oder auf einer griechischen Insel, und Sie sehen die vielen Menschen mit dem Schalke-Trikot, dann beantwortet das die Frage von selbst. Ja, es wäre definitiv eine andere Stadt.
Ich will es nicht zu pathetisch machen, aber das heißt, es hilft auch sozusagen Ihnen in der Politik, weil es in gewissem Sinne die Gesellschaft auch zusammenhält bei all den Spaltungen, die wir ja erleben?
Ja klar, also Identifikation und sozialer Kitt sind etwas, das eint im Fußball, im Sport, wie teilweise in der Musik und in der Kultur natürlich über Nationen, über soziale Verhältnisse, über Herkunft, über Verbundenheit hinweg und schafft damit Zusammenhörigkeitsgefühl, was man in manchen Bereichen so ohne weiteres nicht mehr bekommt. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo wir stark industrialisiert waren und viele Menschen in der Stadt waren Kollegen und ganz anders miteinander verbunden. Das ist schon lange nicht mehr so. Da hilft natürlich ein Sportverein mit so vielen Mitgliedern auch Identifikation und Zusammenhalt zu schaffen und auch mal einen kennenzulernen, den man nicht kennenlernen würde, wenn man nicht ins Stadion geht oder samstags nicht zusammen Fußball schaut. Ja klar.
Dann will ich am Ende noch einmal da nachfragen, was Sie gerade auch angesprochen haben mit dem, wie kommen wir eigentlich aus dieser problematischen wirtschaftlichen oder strukturellen Situation wieder raus. Wenn Schalke da helfen kann, reden wir da vor allen Dingen auch über finanzielle Möglichkeiten, also ich sag mal ganz offen Gewerbesteuer oder so?
Also mal gibt es das Steuergeheimnis und zweitens mal wird das mit Sicherheit keine Dimension erreichen können, die die Stadt grundsätzlich saniert. Ich glaube, das hilft in vielen anderen Bereichen. Es hilft in dem Bereich von Charity, von Organisation, von Unterstützung von Kindern, von Begleitung und Integrationsprojekten eine ganze Menge. Aber alles andere wäre, glaube ich, im Erwartungshorizont ein bisschen hochgezogen.
Marketing und die Darstellung einer Stadt sind auch immer ganz wichtig eigentlich in heutigen Zeiten. Das wird immer wichtiger. Es gibt Studien darüber, dass zum Beispiel Kaiserslautern ohne den ersten FC Kaiserslautern quasi völlig unbekannt wäre in Deutschland. Jetzt heißt Schalke eben Schalke und nicht Gelsenkirchen. Merken Sie das auch, dass das auch auf die Bekanntheit Ihrer Stadt abstrahlt?
Ja, jetzt tragen wir ja einen anderen Namen. Als der erste FC Kaiserslautern heißt ja Kaiserslautern und die Stadt heißt Kaiserslautern. Genau. Deswegen kann man diese Verbindung ja nicht unmittelbar herstellen. Gelsenkirchen ist ja mal deutlich größer gewesen und hatte ja mal eine ganz andere wirtschaftspolitische Bedeutung. Deswegen, wenn die Frage darauf gerichtet ist, zu sagen, kennen mehr Leute Schalke als Gelsenkirchen, da gibt es keine empirischen Studien. Diese Antwort würde ich nicht gerne geben wollen. Ich habe eine Vermutung.
Vermutlich weiß ich sogar sehr sicher, die Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin Karin Welge. Und damit wieder zu unserem Experten heute Abend, zu Sportökonom Jens Flathau von der Uni Kiel. Was wir gerade gehört haben, ist das klassisch Spitzensport als Identifikationsmotor, eben vor allen Dingen als gesellschaftliches Instrument?
Ja, absolut. Also das kann ich nur unterstützen, diese Aussage. Die ist ja auch im Zusammenhang mit Magdeburg gefallen. Das ist ein Identifikationseffekt, der sich durch so einen solchen Verein einstellt, der ein solches Integrationspotenzial hat, und zwar quer durch alle Schichten. Und hier kommt dem Sport natürlich zugute, beziehungsweise dann den Städten in dem Sinne zugute, dass Sport eigentlich immer ein positives Image hat, und zwar quer durch alle Schichten. Er ist gleichzeitig unverfänglich in der Kommunikation, also im Gegensatz zu politischen Themen. Es gibt eigentlich keinen Dissens. Also es wird jetzt in Schalke kaum, also beziehungsweise in Gelsenkirchen wird es kaum jemanden geben, der tatsächlich und noch dazu irgendwie aktiv Schalke nicht den Erfolg wünscht. Und insofern, und wie gesagt, der Sport wird eigentlich immer, hat eigentlich ein uneingeschränkt positives Image in unserer Gesellschaft. Und wenn wir jetzt gerade mal über die Integration von Migrantinnen und Migranten sprechen, also der Sport ist natürlich auch in all diesen Herkunftsländern beliebt, also bei allen kulturellen Unterschieden, beim Fußball, jetzt mal als populärste Sportart in Deutschland genommen, da ist man sich natürlich einig, man ist natürlich Fan der lokalen Mannschaft.
Gibt es denn Effekte, Sie sind ja Ökonomen, die man auch wirklich messen kann, die der Spitzensport für eine Stadt auslöst?
Ja, man kann diese Effekte messen. Man kann zum Beispiel messen, wie viele Zuschauer zu Sportereignissen kommen, wie viel Geld die dort dann ausgeben, wie viel Geld sie für die Anfahrt ausgeben, wie die Abfahrt ausgeben. Das macht natürlich schon was aus. Aber auf die Frage, ob spitzensportliche Erfolge tatsächlich attraktiv machen für Investoren, also da bin ich dann doch eher dort, wo ich auch, wo wir auch vorhin bei dem Bericht zu Potsdam waren. Ich denke, Elon Musk hat das vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber ich denke, das interessiert die Investoren dann eher nicht. Die suchen sich die Standorte dann doch nach härteren Faktoren aus. Aber wie gesagt, im Kleinen, durch die Beliebtheit des Sports im Sinne des Zuschauersports, sind natürlich gewisse Effekte da, dann insbesondere für die größeren Städte durch das Umland, eben wie gesagt durch die Anreise, gegebenenfalls Übernachtung und dann auch den Konsum von bestimmten Gütern.
Sportökonom Jens Flathau live hier bei uns im Deutschlandfunk in der Sendung Sport am Feiertag. Willkommen in der Sportstadt. Das kann man in vielen deutschen Städten lesen oder hören. Viele schmücken sich mit diesem Label von Nord nach Süd, von West nach Ost. Was aber steckt hinter dieser Selbstbezeichnung? Wann ist eine Sportstadt eine Sportstadt? Dieser Frage ist Raphael Späth nachgegangen, unter anderem im Gespräch mit Ökonom Henning Füppel.
Ja, im Grunde ist der Label Sportstadt nicht geschützt irgendwie oder gibt keine klare Definition dafür. Viele Städte versuchen das natürlich, sich als Sportstadt zu vermarkten, in Deutschland, aber auch weltweit.
Berlin, München, Hamburg, Köln. Fast alle großen Städte in Deutschland werben mit dem Label Sportstadt. Henning Vöpel beschäftigt sich schon lange mit der Frage, was genau eine Sportstadt ausmacht, und hat im Laufe der Jahre mehrere Kriterien herausgearbeitet.
Sportevents, wiederkehrende Sportevents sind wichtig, dass Profisport beheimatet ist. Der Breitensport muss natürlich auch einen Platz haben in solchen Städten. Das ist wichtig, dass es eben auch eine Tradition gibt in diesen Städten für den Sport. Die Sportinfrastruktur muss gut sein. Also das ist eine Vielzahl von Kriterien, die am Ende dafür stehen, ob man Sportstadt sich nennen darf oder nicht.
All das ist in den großen Städten Deutschlands vorhanden. Aber auch kleinere Städte schmücken sich inzwischen mit dem Prädikat Sportstadt. Eine davon, Riesa im sächsischen Landkreis Meißen. eine 35.000 Einwohnerstadt, gelegen zwischen Leipzig und Dresden. Schon vor über 30 Jahren hat man dort das Potenzial des Sports erkannt. Heute basiert das Sportkonzept der Stadt auf mehreren Säulen.
Zum einen haben wir natürlich Veranstaltungen in unserer Arena. Da suchen wir uns inzwischen so ein paar Nischensportarten auch, die nicht so im Fokus stehen. Wie Cheerleading, wie Dart, wie Enduro, wie die Tanzweltmeisterschaft.
Erklärt Oberbürgermeister Marco Müller.
Und zum anderen genauso wichtig ist uns, ich sag mal, die gesellschaftliche Aufgabe, ne? Gesunderhaltung, eine lebenswerte Stadt, die Stadt attraktiver machen. Und natürlich trägt es auch dazu bei, dass man Bekanntheitsgrad erreicht. Und wir wollen natürlich auch unser Riesa ein bisschen publik machen.
Der Schwerpunkt in Riesa liegt heute auf der Förderung des Nachwuchs- und Breitensports. Kinder sollen zum Sportmachen animiert, Talente gefördert und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden.
Durch die Historie gewachsen ist das eine Marke, die Sportstadt Riesa, und darauf wollen wir auch weiterhin setzen. Wenn die Inhalte sich auch ein bisschen verschoben haben, ist es trotzdem nach wie vor eine wesentliche Marke. Und natürlich ist es auch, sind ja die sogenannten weichen Standortfaktoren wichtig, um Menschen zum Zuzug vielleicht auch nach Riesa zu bewegen.
2010 wurde die Stadt vom Sächsischen Landessportbund als sportfreundliche Kommune ausgezeichnet. In wenigen Wochen findet in Riesa die deutsche Cheerleading-Meisterschaft statt. Großes Highlight dann im Herbst, die Weltmeisterschaft im Showdance mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der ganzen Welt.
Natürlich haben auch wir, ganz besonders wir als kleine Stadt, immer die Kosten im Fokus. Aber wir dürfen natürlich, und das haben wir auch ganz besonders im Auge, nicht die Umwegrentabilität vergessen. Also es ist ganz besonders wichtig für unsere Hotels, für die Gastronomie, für die Einzelhändler, für Dienstleister. Damit profitiert auch die Stadt Riesa, sodass man das rechtfertigen kann. Und natürlich wollen wir weiter auch fokussieren auf internationale Wettkämpfe, weil das einfach, wie gesagt, ein riesiger Imagegewinn für die Stadt ist.
Für andere, und das ist eigentlich auch ein Trend, den wir beobachten seit vielen Jahren, ist die interne Perspektive auf den Sport immer wichtiger. Also die Lebensqualität in Städten, in Großstädten zumal, über den Sport zu entwickeln, wird wichtiger.
Sagt Sportökonom Henning Vöpel. Viele große Städte in Deutschland verzichten inzwischen auf die ganz großen Sportereignisse, investieren stattdessen lieber in den Breitensport und den Ausbau der Sportinfrastruktur.
Gerade für mittlere und größere Städte ist das eine gute Möglichkeit, eben auch die Lebensqualität, das Lebensgefühl vieler Menschen direkt zu adressieren und zu sagen, man findet hier für die Familie gute Lebensbedingungen vor, man hat die Work-Life-Balance, man kann eben Digital Detox, man kann irgendwie Sport machen, man hat ein gutes Umfeld.
Eine Stadt, der das ideal gelungen ist, Hamburg.
Hamburg hat im Nachgang der gescheiterten Olympia-Bewerbung für 2024 eine andere Strategie gewählt, die aber ganz interessant ist, nämlich die sogenannte Active City-Strategie. Also genau die Idee, dass der Sport sich eben nicht nur repräsentiert über Sportevents und Profisport, die eben auch teuer sind, sondern es gibt eben eine Strategie der Stadtentwicklung, der Sportentwicklung, die eher auf den Breitensport fokussiert ist, auf die Lebensqualität von Sport. Und das hat hier in Hamburg sehr gut funktioniert. Und man hat eben auch international über dieses Konzept, über diese Strategie durchaus Beachtung gefunden.
Henning Vöpel hat in einer Studie festgestellt, vom Label Sportstadt profitiert die Stadt Hamburg auch finanziell. Der Wirtschaftsfaktor Sport erzeugt in Hamburg über 1 Milliarde Euro pro Jahr an Wertschöpfung.
Sport ist weiterhin expandierend, ist vielleicht eines, wie man heute so schön sagt, der wenigen verbliebenen weltweiten Lagerfeuer. Also man versammelt sich um den Sport, das ist Gesprächsthema. Und vor dem Hintergrund ist natürlich der Sport für Städte in der Vermarktung als Region, als Stadt immer ein enormer ökonomischer Faktor.
Hamburg, wir haben es gerade gehört, darf sich Global Active City nennen. 2018 wurde Hamburg gemeinsam mit Liverpool, Ljubljana, Buenos Aires, Lillehammer und Richmond ausgezeichnet. Was aber steckt dahinter? Hamburgs Sportsenator Andi Grote sagte im Deutschlandfunk nach der Auszeichnung:
Wer hat denn wirklich Einfluss darauf, wie die Menschen leben? Das sind die Städte. Hier können wir direkt etwas auslösen. Auch deswegen ist das ein Zusammenschluss von Pionierstädten, eine etwas bunt zusammengesetzte Crew von Pionieren, die aber alle, jeder für sich, da schon sehr viel auf die Beine gestellt haben.
Vergeben wird dieses Label vor allem vom Breitensportverband TAFISA, kurz für Trim and Fitness International Sport for All Association. Generalsekretär von TAFISA ist Wolfgang Baumann und ihn habe ich gefragt, was eine Stadt eigentlich können muss, um sich Global Active City nennen zu können.
Sie muss erstmal im Grundsatz verstehen, welche Bedeutung eine Stadt hat, mit dem Ziel, die Menschen, die in einer Stadt leben, zu mehr körperlicher Bewegung und so weiter zu bewegen. Das heißt, es muss zu Beginn ein Grundverständnis kreiert werden, vor allen Dingen in den Köpfen der politisch Verantwortlichen, dass sie verstehen, um einen solchen Schritt in Bezug auf Active City zu machen, entsprechende Vorgaben notwendig sind, unter anderem auch zum Beispiel ein Budget oder auch Personal, was zuständig sein wird, um das dann im Endeffekt umzusetzen.
Was habe ich als Stadt davon, außer dass ich auf dem städtischen Briefkopf Active City schreiben darf?
Ja, das ist eine sehr zutreffende Frage, aber sie lässt sich relativ einfach beantworten, weil wir mittlerweile zumindest auf globalem Niveau nachweisen können, dass die Vorteile für eine Stadt, wenn sie sich zu einer aktiven Stadt entwickelt, mannigfaltig sind. Das reicht von wirtschaftlichen Vorteilen. Wir können nachweisen, dass wir dort ein höheres Steuereinkommen haben. Wir können in Bezug auf die Sicherheit sagen, dass in diesen Städten weniger Verbrechen stattfinden, auch weniger Unfälle mit Fahrrädern und so weiter. Wir wissen, dass die Umwelt geschont wird, bessere Luft und so weiter. Wir wissen, dass die Menschen unter weniger Stress leiden. Und last but not least, das ist eine ganz aus meiner Sicht interessante Erkenntnis, dass dort auch die Bereitschaft, ein Ehrenamt im Sportlichen, aber auch in anderen Bereichen zu übernehmen, gewachsen ist. Also es gibt mittlerweile mindestens 5 Perspektiven, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Umwelt, Gesundheit und Soziales, wo wir den Nachweis führen können, dass eine aktive Stadt einen sehr positiven Effekt hat.
Warum passieren weniger Verbrechen, wenn sich die Menschen mehr bewegen?
Ja, weil wir grundsätzlich sagen können, dass die Public Spaces in anderer Form auch belebt worden sind. Eine aktive Stadt lebt ja auch davon, dass sie sich bemüht, nicht nur alles standardisiert vielleicht in geschlossenen Räumen umzusetzen, sondern eine ganz entscheidende Größe sind natürlich die Nutzbarmachung von öffentlichen Plätzen. Dazu gehört Beleuchtung, dazu gehören neue Fahrradwege, die aber in einer Form entwickelt werden, dass sie in der Tat sicher sind. Und dazu gehören verschiedene Faktoren. Und das führt auch dazu, dass insgesamt die Kriminalitätsstatistik positiv beeinflusst wird.
Jetzt haben Sie uns schon gesagt, aus Ihrer Sicht die Vorteile, die eine Active City bringt in verschiedensten Bereichen. Ist es denn aber andersrum auch eine Aufgabe der Politik und der Städte, Menschen in Bewegung zu halten?
Ja, ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Man kann hier schon beginnen mit dem simplen Stichwort von Stadtmarketing, wenn ich es mal so betrachten darf. Mittlerweile gilt es bei Städten nicht mehr nur, ob man eine Bundesligamannschaft im Basketball oder im Fußball hat und so weiter. Das sind sicherlich wichtige Faktoren, die eine Stadt attraktiv machen. Aber mittlerweile werden Arbeitsplätze auch nach dem Aspekt ausgesucht, inwieweit die Möglichkeit besteht, im urbanen Umfeld auch sportlich aktiv zu sein. Also es ist ein wesentlicher Standortfaktor mittlerweile geworden, sodass eine Stadt sich mittlerweile nicht nur als Top-Spitzensportstadt präsentieren möchte, sondern auch als eine Stadt, die Breitensport, die Physical Activity ernst nimmt.
Die Städte werden ja immer größer, sie wachsen, immer mehr Menschen ziehen in die Städte, viel Leben verlagert sich auch dorthin. Sind das heute und in der Zukunft nochmal ganz andere Herausforderungen, die auf immer größer werdende Städte zukommen, was eben Bewegung angeht?
Ja, eindeutig. Sie haben ein Stichwort gerade gegeben, was ich in anderer Weise kurz interpretieren möchte. Wir wissen mittlerweile, dass wir spätestens im Jahr 2040 rund 70% der Weltbevölkerung haben, die im urbanen Raum leben, also in Metropolen, in Städten und so weiter. Und insoweit sind die Städte für unsere Arbeit, wir haben uns halt auf die Flagge geschrieben, die sportliche Betätigung, die Beteiligung zu erhöhen, mehr Menschen an die körperliche Bewegung zu bringen. Und dafür sind halt die Städte, wenn man diesen Aspekt der Urbanisierung betrachtet, ein ganz wichtiges Bottleneck. Hier können wir viele Menschen erreichen. Und Städte müssen halt lernen, dass sie ein Setting darstellen mit dem Ziel, Allianzen zu bilden mit den verschiedensten Anbietern in einer Kommune, die im weitesten Sinne auch Sport und Physical Activity anbieten. Wir registrieren, dass vieles in Städten sehr isoliert und voneinander getrennt passiert. Hier muss eine neue Denke auch Platz finden, dass die verschiedenen Subsettings, nenne ich es jetzt mal auf Neudeutsch, dass die miteinander verbunden werden, vom Kindergarten zur Schule, von der Schule zur Universität oder zum Arbeitsplatz. Hier ist noch sehr viel zu tun, auch gerade für die Städte.
Sagt Wolfgang Baumann, Geschäftsführer von Tafisa, über aktive Städte und die Vorteile für urbane Räume durch Sport. Zugehört hat, wie schon die ganze Sendung, Jens Flatau, Sportökonom von der Uni Kiel. Ist der Breitensport und seine Aktivität in Städten also in gewissem Sinn, kann man sagen, Spiegel der Gesellschaft?
Ja, das sehe ich ganz genauso, denn der Sport wird immer beliebter in der Bevölkerung, also auch das eigene Sporttreiben. Wir müssen ja immer unterscheiden zwischen dem eigenen Sporttreiben und dem Zuschauersport. Aber wenn es jetzt um den Breitensport, also um das eigene Sporttreiben geht, das wird den Menschen tatsächlich immer wichtiger. weil sich immer mehr die Erkenntnis und das Wissen durchsetzt, auch in der breiteren Bevölkerung, dass Sport gesund ist, Sport das Wohlbefinden fördert. Also um den Begriff von dem Herrn Kollegen Vöppel aufzugreifen, Sport treiben die Lebensqualität erhöht. Und insofern müssen natürlich die Städte das dann potenziellen Bürgerinnen und Bürgern auch bieten, um die Stadt attraktiv für ihre Einwohner zu machen.
Es gibt ja relativ viele Sorgen, mal die ganz großen Themen wie Krieg und Pandemie sogar noch außen vor gelassen. Wir reden über den Klimawandel, über gesellschaftliche Spaltungen. Kann Sport also wirklich einen Beitrag leisten dazu, dass sich Menschen dann in ihren Lebensräumen in den Städten wohler fühlen?
Ja, das ist halt, der Sport ist halt etwas sehr Unmittelbares. Und diese von mir eben beschriebenen und mittlerweile ja auch hinlänglich wissenschaftlich empirisch bewiesenen Wirkungen des Sports, also insbesondere diese gesundheitsförderlichen Wirkungen, die ja dann auch sozusagen das Wohlbefinden nach sich ziehen, die wirken halt unmittelbar auf den Menschen. Wogegen die anderen Dinge, die Sie angesprochen haben, auch die, die wir jetzt mal außen vor gelassen haben, mit dem Krieg, der ja weit weg stattfindet zu großen Teilen. Der Sport hat eben eine unmittelbare Wirkung und das ist den Menschen dann natürlich auch unmittelbar wichtig. Und insofern ist es ganz wichtig für die Städte und man darf das natürlich auch jetzt nicht als reine Selbstlosigkeit der Städte verstehen, dass die ihren Bürgerinnen und Bürgern was Gutes tun wollen, sondern die wollen natürlich auch Bürgerinnen und Bürger in der Stadt halten. Und zwar haben wir ja bei denjenigen, die Sport treiben, sehen wir ja einen Zusammenhang, eine Korrelation auch mit dem Bildungsniveau, weil man ja auch einfach zunächst einmal sozusagen dieses Wissen haben muss, dass Sport für mich gesund ist, dass Sport mir gut tut, bis ich dann zum habituellen Sporttreiben komme. Und das sind natürlich auch genau diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die Städte ja gerne in der Stadt haben möchten. Also Stichwort Einkommensteuer.
Der Blick auf Sport und Breitensport in Städten mit Jens Flatow. Einen weiteren Aspekt ergänzen wir dann jetzt gleich noch hier in Sport am Feiertag. Genau 30 Jahre ist es her, dass Barcelona die Olympischen Sommerspiele ausrichtete. Bis heute profitiert die Stadt am Mittelmeer von den Spielen. Bis heute hält sie sie auch lebendig. Franka Welz über den nachhaltigen Effekt von Olympia in Barcelona, aber auch die Probleme, die das mit sich bringt. Kobi, la mascota més genial,
viva, prop del mar a Barcelona. Kobi, das beste aller Maskottchen, lebt am Meer in Barcelona, heißt es in diesem Musikvideo, in Anspielung auf die wohl grundlegendste Veränderung, die die Stadt durch die Spiele erfahren hat.
Gracias a los Juegos Olímpicos, Barcelona.
Dank der Olympischen Spiele hat Barcelona, eine Stadt, die zuvor dem Meer ihren Rücken zugekehrt hatte, sich dem Meer geöffnet. Sie haben das Olympische Dorf geschaffen, Promenaden, tausende Meter neuer Strände. Erzählt Emilio Fernández Peña, der Leiter des Zentrums für Olympische Studien an der Autonomen Universität Barcelona. Im Vorzimmer seines Büros steht eine gläserne Vitrine voller Olympia-Devotionalien, darunter mehrere Kobi-Figuren sowie eine Olympia-Fackel. Die Stadtviertel am Meer haben tatsächlich am meisten von Olympia 92 profitiert. Wo zuvor Fisch in heruntergekommenen Industriehallen verarbeitet wurde, entstand das Olympische Dorf, außerdem ein Yachthafen für die Segelwettbewerbe. Der einstige Arbeiterbezirk Poblenou gefällt sich als das katalanische Brooklyn und natürlich nicht zu vergessen, die Strände. Die Gegend war wirklich heruntergekommen, alte Industriehallen. Die Einwohner Barcelonas gingen nicht an den Strand. Die Strände waren voller Steine, in einigen Bereichen gab es Barackensiedlungen. Also das war wirklich ein heruntergekommenes Gebiet, vor allem wegen des Industriegebiets. Heruntergekommene, verlassene oder gar bröckelnde Olympia-Ruinen sucht man in Barcelona vergeblich. All die Sportstätten, die nach den Spielen geblieben sind, sind weiterhin in Betrieb. Warum das so ist, erklärt Jules Pernas von der Stiftung Olympia Barcelona. Sie wurden damals in Vierteln gebaut, wo es vorher keinerlei Sportanlagen gab. So können die Anwohner hier auch heute noch Sport treiben. Die Stiftung verwaltet das Vermächtnis der Spiele. Sie hat ihren Sitz beim Olympiamuseum auf dem Montjuïc, einem Berg im Süden Barcelonas, der 1992 zum Olympiapark wurde. Aber das Erbe der Spiele lebt nicht nur in den Sportstätten weiter. Die Stadt hat die Olympischen Spiele genutzt, um ihre Infrastruktur zu verbessern, das U-Bahn-Netz zu schaffen oder zu erweitern, die Stadt durch andere öffentliche Verkehrsmittel wie Busse zu strukturieren. Die Ronda de Dalt und die Ronda Litoral, die Hauptverkehrsringe der Stadt, sind heute, 30 Jahre nach den Spielen, unverzichtbar. Sie sind nach wie vor zwei der wichtigsten Straßen der Stadt, die das Stadtgebiet ordnen. Außerdem neue Flughafenterminals und so weiter. Barcelona hat also vor allem für seine eigenen Zwecke gebaut, weniger für die Zwecke Olympias. Und so waren die Spiele besonders in städtebaulicher Hinsicht ein voller Erfolg. Anti-Olympia-Proteste gab es im Vorfeld in Barcelona kaum. Spanien habe sich damals in einer besonderen historischen Situation befunden, sagt Emilio Fernández Peña. Die Olympischen Spiele waren der Höhepunkt eines Prozesses, der Jahre zuvor mit der Transformation Spaniens in eine Demokratie begonnen hatte. Die Spiele waren der Höhepunkt eines großen nationalen Paktes, eines Paktes des Zusammenlebens, der Spanien die Demokratie gebracht hatte und auch eine Art kultureller Renaissance. Die habe sich nicht nur in Kunst oder Musik gezeigt, sondern auch im Bereich der Bürgerbeteiligung. Die Spiele von Barcelona seien ein perfektes Beispiel für den ehrenamtlichen Einsatz, die Einbindung freiwilliger Helfer gewesen. Die Sommerspiele von 1992 hätten Barcelona auf die Weltkarte der attraktiven Städte für Wirtschaft und Tourismus gesetzt. In den Jahren nach den Spielen und in den frühen 2000er Jahren hat die Zahl der Touristen in der Stadt sich verzehnfacht. In dieser Hinsicht wurde Barcelona womöglich Opfer des eigenen Erfolges. Auf der Promenade und in den vielen Restaurants dort flaniert und speist die Welt. La Barceloneta, das alte Fischerviertel, ist zuweilen so überlaufen, dass es wie ein Freizeitpark für Partytouristen aus aller Welt wirkt. Zum Leidwesen vieler Anwohner. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Proteste gegen diesen Übertourismus. Tourismus müsse sich, wie jeder andere Wirtschaftszweig, ausgewogen entwickeln, sagt Emilio Fernández Peña von der Autonomen Universität Barcelona. Wenn wir uns für höherwertigen Tourismus entscheiden, dann wird die Gesamtzahl der Touristen wahrscheinlich sinken, aber der Sektor wird trotzdem mehr Geld einnehmen. Dazu brauchen wir Reformen, aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema als die Olympischen Spiele in Barcelona und hat auch mit anderen Entwicklungen zu tun, als mit denen, die sich unmittelbar aus den Spielen ergeben haben. Unterm Strich hatten die Spiele aber dennoch eine Hauptgewinnerin, Barcelona.
Von Geschichten wie diesen träumen viele Städte auf der ganzen Welt und das, obwohl die olympische Bewegung mit ihrem oft kritisierten Gigantismus immer weniger Menschen begeistert. Der Traum von Olympia, den lebten auch schon viele deutsche Regionen. 2012, vor 10 Jahren, wollte zum Beispiel Rhein-Ruhr die Spiele begrüßen. So der Plan, zu dem es nie kam. Benedikt Kaninski hat sich mit Entscheidern von damals und heute unterhalten, bei denen, wie hier bei Michael Vesper, der Wunsch von Spielen in NRW immer noch präsent ist.
Selbst die damals gescheiterte Bewerbung von Düsseldorf-Rhein-Ruhr, die jetzt fast 20 Jahre vorüber ist, hat etwas ausgelöst in der Region bis heute. Die Region ist da ein Stück weit, was den Sport angeht, zusammengewachsen.
Behauptet zumindest Michael Vesper. Doch woran er das Zusammenwachsen festmacht, bleibt unklar. Die Mitgliederzahlen in Sportvereinen stagnieren laut dem Landessportbund NRW seit Jahren. In vielen Städten an Rhein und Ruhr sind die Sporthallen marode. Die Konsequenz? Der Schulsport gerät in Konflikt mit dem Breitensport. Wenn es nach den Organisatoren der Privatinitiative Rhein-Ruhr City geht, würde all das mit Olympischen Spielen verbessert werden. Sport- und Eventmanager Michael Mronz leitet die Bemühungen um Olympia.
Unsere Stärken sind, dass 90% der Sportstätten heute bereits vorhanden sind. Das heißt, wir sind ökonomisch, ökologisch nachhaltige Spiele, bevor die Spiele überhaupt anfangen. Und eben eine Infrastruktur, die wir nutzen, die momentan in einem wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Nutzung ist. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil.
Grundsätzlich mag stimmen, dass NRW als bevölkerungsreichstes Bundesland in absoluten Zahlen auch viele Sportstätten hat. Dennoch ist völlig unklar, wie diese 2036, also in 14 Jahren, aussehen werden. Frühestens dann könnten die Spiele, wenn überhaupt, an Rhein und Ruhr stattfinden. Denn unklar ist, ob Deutschland noch einmal ins Rennen geht und noch mehr, wann und mit welcher Stadt oder Region. Und ob dann ein Bürgerentscheid bessere Karten hätte, nach mehreren gescheiterten in München und Hamburg, ist ebenso fraglich. Damit es diesmal anders läuft, will Michael Mronz die Menschen in NRW schon früh überzeugen.
Und das, glaube ich, ist eben wichtig, sozusagen von Anfang an die Menschen, die Bevölkerung mit einzubeziehen, damit sie nachher auch die Gastgeber sind und das Gefühl haben, es sind ihre Spiele und nicht irgendwelche Spiele, die von irgendwelchen Organisatoren sozusagen dort initiiert worden sind.
Bei allen Konzepten, Planungen und Ideen, die in den vergangenen 20 Jahren vorgestellt wurden, bleibt ja auch die Frage, reicht es den Menschen vielleicht langsam? Olympia verbinden viele nämlich mit Gigantismus statt Nachhaltigkeit. Bei den Olympischen Spielen in Tokio gehen Experten mittlerweile von Kosten über 30 Milliarden US-Dollar aus, um ein Vielfaches über der ursprünglichen Schätzung.
Natürlich habe ich den Traum, zu meinen Lebzeiten nochmal Olympia hier im Land zu erleben, ob Sommer- oder Winterspiele.
Sagt der frühere DOSB-Vorstandsvorsitzende Michael Vesper. Er glaubt, es könnte besser gehen.
Die ganze Kritik an Austragungsorten wie Peking oder Sochi oder Pyeongchang macht es doch eigentlich zwingend notwendig, dass man der Welt zeigt, wie wir Olympische Spiele im 21. Jahrhundert verstehen und wie wir sie organisieren würden.
Was das für den Steuerzahler bedeutet, steht noch einmal auf einem anderen Zettel. Die olympischen Kosten, die am Ausrichterland am Ende hängen bleiben, waren bei der gescheiterten Hamburger Bewerbung einer der wichtigsten Gründe. Ob Rhein-Ruhr international überhaupt punkten kann, ist eine weitere Unwägbarkeit. 2032 wollte man die Spiele gern nach NRW holen. Am Ende entschied sich das IOC für Brisbane und das ohne Rhein-Ruhr überhaupt in Betracht gezogen zu haben. Träume bestehen aber weiter.
Damit können wir auch diese Region, die für einen Wandel von einer ehemaligen Kohle- und Stahlstadt hin zu einer Stadt mit viel Grün und hoher Lebensqualität, dieses der Welt präsentieren und zeigen.
Sagt Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen. Ein olympisches Dorf könnte beispielsweise mit einem Deckel auf der Autobahn A40 entstehen. Kufen ist überzeugt, dass die Olympischen Spiele seine Stadt nach vorne bringen würden.
Und ich glaube, dass wir das auch ein Stück weit verdient haben, dass wir die Leistung vieler Generationen im Ruhrgebiet deutlich machen und präsent machen, was wir hier geschaffen haben. Diesen Prozess, diesen Wandlungsprozess haben viele andere Städte in der Welt noch vor sich. Insofern wären wir auch ein Stück Vorbild für diese Städte.
Den Traum von Olympia haben viele an Rhein und Ruhr noch nicht aufgegeben. Trotz immer wieder gescheiterter Anläufe und einer zunehmend heftiger kritisierten olympischen Bewegung.
Träume pflegt auch München, vor 50 Jahren Gastgeberstadt der Olympischen Spiele. In diesem Jahr richtet man die European Championships aus, die gemeinsamen Europameisterschaften vieler Sportarten. Sportbürgermeisterin Verena Dietl erhofft sich von diesem Ereignis,
dass sich die Münchnerinnen und Münchner in Bewegung bekommen. Und deswegen sollen sie sich natürlich für die Sportarten interessieren, vielleicht auch mal eine Sportart anschauen, mit der sie noch nicht so viel Kontakt hatten. Gerade jetzt auch nach Corona, mir ist wichtig, dass die jungen Menschen sich bewegen können und dass sie dann irgendwie auch mal was ausprobieren können. Und dann bei uns, wir haben über 700 Sportvereine in München, dort vielleicht auch die Sportart dann ausüben können.
Und sie träumt, hat sie uns im Deutschlandfunk verraten, auch von Olympia in ihrer Stadt. Weiter zugeschaltet ist uns Sportökonom Jens Flatau. Ist Olympia also immer noch Zugpferd oder eher abschreckendes Beispiel?
Ja, die Olympischen Spiele werden ja tatsächlich, und zwar nicht zu Unrecht, in letzter Zeit mehr und mehr kritisch gesehen. Auch insbesondere die Rolle des IOC und das Verhältnis des IOC zu den Ausrichterstädten. Da ist doch eine starke Asymmetrie vorhanden. Das heißt, letztendlich müssen doch die Ausrichterstädte vieles für das IOC machen, was das IOC sich wünscht. Gerade auch in Konkurrenz zu Städten aus Ländern mit totalitären politischen Systemen, wo dann halt eben viele Dinge, Stichwort Umwelt, Stichwort soziale Faktoren, keine große Rolle spielen. Und da muss man sich dann eben trotzdem behaupten in diesem globalen Wettbewerb. Und deswegen finde ich es vollkommen berechtigt, dass die Ausrichtung Olympischer Spiele, so schön sie ist, dass sie doch auch kritisch gesehen wird und dass man es doch mehrfach überdenken sollte, ob man sich dafür, ob es wirklich sinnvoll ist, sich dafür zu bewerben.
Heißt das auch dem IOC, der Olympischen Bewegung, kommt auch eine Verantwortung zu für die Bewegung der vielen Millionen und Milliarden Menschen dieser Welt?
Ja, irgendwie schon. Also wenn man bedenkt, wofür die Olympischen Spiele stehen, und das ist ja, wenn wir über die Olympischen Spiele der Neuzeit reden, das ist ja eine großartige Idee gewesen von Pierre de Coubertin, Ausgangs des 19. Jahrhunderts. Und ich denke, dieser Idee werden die Olympischen Spiele nicht mehr vollständig gerecht. Das können sie einerseits auch nicht. Also der Sport ist Profisport geworden und deswegen ist auch das ganze Sportsystem sehr kommerzialisiert. Aber letztendlich steht diese Kommerzialisierung und letztendlich, ich sage es mal ganz deutlich, das Geldverdienen mit den Olympischen Spielen steht mir doch ein bisschen zu sehr im Vordergrund. Und darunter leiden letztendlich auch die Ausrichterstädte. Sagt. Die verdienen nämlich nicht das große Geld damit, denn eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, und das belegen auch wissenschaftliche Untersuchungen, sind die Olympischen Spiele eigentlich finanziell immer ein Minusgeschäft. So, und in der Abwägung, ob man das jetzt trotzdem ausrichten will oder nicht, fällt es natürlich schwer, dann zu sagen, wie schwer wiegen jetzt die immateriellen Vorteile für mich.
Sagt Sportökonom Jens Flatau von der Universität Kiel heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk. Danke für Ihre Einschätzung in unserer Sendung, in der wir jetzt tatsächlich nach vorne schauen, zu dem Ausrichter der Olympischen Sommerspiele, dem nächsten, Paris nämlich. Die werben mit einem völlig neuen urbanen Konzept der Spiele, etwas, das für die Menschen von Paris bleiben soll und die Stadt nachhaltig verändern und verbessern soll. Christiane Kess berichtet.
Wenig Neues bauen und stattdessen auf bestehende Strukturen setzen, das ist die Leitlinie der Pariser Stadtverwaltung, aus Kostengründen und wegen des Umweltschutzes. Am nördlichen Stadtrand entsteht die Arena mit 8000 Zuschauerplätzen. Die Stadt betont, dass das riesige Sportstadion vor allem den Bewohnern der umliegenden Viertel zugutekommt. Auch Sportler im Rollstuhl sollen es unkompliziert nutzen können. Die Arena ist die einzige neue, bleibende große Sportstätte für die Olympischen Spiele, sagt Pierre Rabadin, der ehemalige Rugby Nationalspieler ist im Pariser Rathaus für den Sport und die Olympischen Spiele zuständig. Alle anderen Einrichtungen, an denen die Wettbewerbe stattfinden, gibt es schon, zum Beispiel das Stadion Roland-Garros, das Rugby- und Fußballstadion Prinzenpark oder das Kongresszentrum. Bei den temporären Städten bringen wir die nötige Infrastruktur an, die dann nach den Olympischen Spielen abgebaut und für andere Veranstaltungen wieder genutzt wird. Ein weiteres Ziel dieses neuen Konzeptes:
Paris plus sportive, c'est vrai.
Paris soll sportlicher werden. Jedes Mal, wenn es ein Ereignis wie die Olympischen und Paralympischen Spiele gibt, wollen mehr Leute Sport treiben. Das wollen wir nutzen. Aber die Sportstätten der Stadt sind jetzt schon gut belegt. Rabadin will für die städtischen Vereine noch eine Schippe drauflegen. Wir schaffen zum Beispiel Zeitfenster für die Sportvereine, um außerhalb der herkömmlichen Zeiten unsere Sporteinrichtungen zu nutzen. Wenn diese am Samstag um 20 Uhr schließen, lassen wir sie die Vereine in Eigenregie bis Mitternacht nutzen und geben ihnen damit künftig 4 Stunden mehr Sport zu machen. Und die Stadt sucht nach nicht genutzten Räumlichkeiten, oft im Erdgeschoss von Gebäuden wie aufgegebene Geschäfte. Wir versuchen Sportarten wie Kampfsport, Judo oder Karate, die nicht unbedingt in Sporthallen trainieren müssen, dorthin zu verlegen, damit die Turnhallen frei werden für die Sportarten, die man nur da machen kann. Schon jetzt kann die Stadt den bestehenden Bedarf nicht abdecken. Eine neue Sportstätte pro Arrondissement hat sie sich zu den Olympischen Spielen als Ziel gesetzt. Das kann eine Turnhalle oder ein Schwimmbad sein. Im 16. Arrondissement werden wir zum Beispiel ein Boxstudio einrichten und einen Tischtennisraum. Wir haben an die 15 Basketballplätze renoviert, sie zusammen mit einem Künstler neu bemalt und neue Plätze geschaffen. Die Olympischen Spiele geben uns die Gelegenheit dazu, zusammen mit privaten Partnern und Sportverbänden. Wir versuchen, damit schlau umzugehen. In den Stadtwäldern wie dem Bois de Boulogne werden Trainingspfade ausgebessert. Zwischen dem Place de la Nation im Osten der Stadt und dem Place de Clichy im Norden soll ein riesiger Parcours entstehen. Aber ist es wirklich attraktiv, mitten in Paris mit seiner hohen Luftverschmutzung Sport zu treiben? Ich weiß nicht, ob es attraktiv ist, aber hier leben die Leute. Sport machen sie in der Nähe ihrer Wohnung oder ihres Arbeitsplatzes. Deswegen wollen wir die Luftverschmutzung in Paris reduzieren.
La pollution dans Paris.
Weniger Autos, mehr Grünflächen. Die Olympischen Spiele dienen auch dazu, die Umweltziele der Stadt voranzubringen. Auf der chronisch verstopften Umgehungsstraße Peripherique wird den Athleten ein Fahrstreifen freigeräumt. Bis zum Startschuss 2024 soll außerdem die Wasserqualität der Seine so gut sein, dass Wettbewerbe der Wassersportarten in dem Fluss der Stadt stattfinden können. Auch der Gebrauch von Wegwerfplastik soll in Paris 2024 Geschichte sein.
Mit diesem Ausblick von Christiane Kess auf die urbanen Spiele von Paris endet unsere Sport am Feiertag-Sendung über Sport und die Kraft zur Entwicklung von Städten und Regionen. Am Mikrofon war Matthias Friebe. Ab 22.50 Uhr hier nochmal Sport aktuell mit allem Wichtigsten dieses Sporttags, mit dem Aus der deutschen Mannschaft bei der Eishockey-WM, French Open und viele mehr. Bis später, wenn Sie mögen. Und jetzt erstmal noch einen schönen Feiertagsabend.